Schlag gerne das Buch der Psalmen mit mir auf. Wir wollen fortfahren, dieses Buch auszulegen und sind in Psalm 81 angelangt. Psalm 81, und hier lesen wir in Gottes Wort. Dem Vorsänger nach der Gittit von Asaf. Jubelt Gott, unsere Stärke. Jauchzt dem Gott Jakobs. Erhebt Gesang und lasst das Tambourin ertönen, die liebliche Laute samt der Harfe. Stoßt am Neumond in die Posaune, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Er setzte es ein als Zeugnis in Josef, als er auszog gegen das Land Ägypten, wo ich eine Sprache hörte, die ich nicht kannte. Ich befreite seine Schulter von der Last, seine Hände entkamen dem Tragkorb. In der Bedrängnis riefst du und ich befreite dich. Ich antwortete dir in des Donners Hülle. Ich prüfte dich an den Wassern von Meriba. Höre, mein Volk, und ich will gegen dich zeugen. O Israel, wenn du mir gehorchtest, es soll kein fremder Gott unter dir sein und du sollst dich nicht vor einem Gott des Auslands bücken. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Und ich gab sie der Verstocktheit ihres Herzens hin, sie wandelten nach ihren Plänen. Oh, dass mein Volk auf mich gehört hätte, dass Israel in meinen Wegen gewandelt wäre. Bald hätte ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gegen ihre Bedränger gewendet. Die Hasser des Herrn hätten sich ihm mit Schmeichelei unterworfen, und ihre Zeit wäre ewig gewesen. Und mit dem Fett des Weizens hätte er es gespeist. Und mit Honig aus dem Felsen hätte ich dich gesättigt. Amen. In diesem Psalm wird uns die Bestimmung Israels beschrieben, die es als Volk Gottes gehabt hat. Und uns wird auch gezeigt, welchen Segen Israel empfangen würde, hätten sie nach dieser Bestimmung gelebt. Die Bestimmung dieses Volkes besteht darin, ihren Gott zu loben, ihren Gott zu preisen, ihrem Gott zu jauchzen und in den Satzungen Gottes zu wandeln, ihm zu gehorchen und keine anderen Götter neben ihm zu haben. Wenn Israel nach dieser Bestimmung leben würde, so würde Gott die Feinde und die Hasser Israels besiegen und Gott würde sie mit allen irdischen Gütern versorgen, mit Weizen und Honig. Das war die Bestimmung und das wäre der Segen, den Israel empfangen würde, wenn sie gemäß dieser Bestimmung gelebt hätten. Doch leider muss Asaf in diesem Lied auch besingen, dass Israel nicht gemäß ihrer Bestimmung gelebt hat und dass Gott Israel dementsprechend auch nicht mit diesen Segnungen gesegnet hat, mit denen er sie segnen würde, wenn sie gemäß der Bestimmung leben würden. Dieser Psalm soll das Volk Gottes und somit auch uns als Gemeinde unterweisen, wie wir als Volk Gottes gegenüber unserem Gott wandeln sollen, welche Bestimmung wir als Volk Gottes empfangen haben und welchen Segen wir empfangen, wenn wir gemäß dieser Bestimmung leben. Oder um es anders auszudrücken, in diesem Psalm lernen wir, dass die Bestimmung des Menschen darin besteht, für Gott zu leben und dass darin alleine Glück und Segen zu finden ist. Denn Gott erklärt hier, dass er Israel erlöst hat und dass sie ihren Mund weit auftun sollen, damit er ihn füllen kann, dass sie viel von ihm erwarten können, damit er sie reichlich segnen kann. Er erklärt hier, dass er dafür sorgen wird, alle ihre Feinde und Hasser zu besiegen und ihnen alles Glück und Gute dieser Erde geben will. Mit anderen Worten, wenn wir Gott zum Objekt unseres Begehrens, unserer Liebe und unserer Anbetung machen, dann wird er uns erfüllen und alle Sehnsüchte unseres Herzens stillen. Das ist, was der Psalmist uns deutlich machen will mit diesem Psalm. Und um dies zu lernen, habe ich den Psalm in folgende drei Abschnitte unterteilt, auf die ich eingehen will. Erstens, Israel soll Gott loben. Zweitens, Israel wird von Gott ermahnt. Und drittens, Israel würde von Gott gesegnet werden. Lass uns diese drei Punkte betrachten, um zu lernen, was deine und meine Bestimmung als Kind Gottes ist und welchen Segen wir ernten und empfangen, wenn wir gemäß dieser Bestimmung leben. Also erstens, Israel soll Gott loben. Hier die Verse 2 bis 8. Zunächst fordert Asaf sein Volk hier dazu auf, Gott anzubeten, und er begründet dann auch diese Aufforderung. In Vers 2 sagt er, jubelt Gott unserer Stärke, jauchzt dem Gott Jakobs. Hier werden uns zwei Verben genannt, die uns näher beschreiben, in welcher Weise wir Gott loben sollen. Zum einen sollen wir jubeln. Jubelt Gott unserer Stärke. Nun, zu jubeln ist keine emotionslose Tätigkeit, sondern der Ausdruck höchster Emotionen und überwältigender Freude. Hast du vor 5 Minuten mit höchster Freude Gott gejubelt? Das ist, was der Psalmist sagt. Jubeln bedeutet wirklich tiefe Emotionen zu empfinden. Jubeln bedeutet, in die Hände zu klatschen, die Hände zu erheben, wirklich den Emotionen Ausdruck zu verleihen. Und zwar soll das Volk Gott unserer Stärke jubeln. Mit anderen Worten, dem Mächtigen, dem Starken, dem Herrlichen, den allmächtigen Gott, der ihr Gott ist, ihm sollen sie jubeln. Weil Gott unsere Stärke ist, weil Gott unsere Kraft ist, weil Gott unsere Macht ist, als Volk Gottes, sollen wir ihm jubeln. Weil er ein starker Held ist, weil er ein siegreicher König ist, weil er ein mächtiger Fürst ist, wollen wir ihm jubeln. Aber zum anderen, sagte ich hier auch noch, jauchzt dem Gott Jakobs. Und zu jauchzen bedeutet, diese überwältigende Freude, die man empfindet, durch laute Freudenschreie zum Ausdruck zu bringen. Jauchzen, also es bedeutet wirklich, Freudenschreie auszustoßen. Und zwar sollen wir dem Gott Jakobs in dieser Weise jauchzen. Also dem Gott Israels, dem lebendigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem gnädigen Gott, der Jakob, der es nicht verdient hat, Gnade zugewendet hat und ihn erlöst hat. Kurz gesagt, als Volk Gottes sollten wir Gott aufgrund dessen, wer er ist und was er getan hat, voller Freude aus der Tiefe unseres Herzens mit aller Kraft loben und preisen. Und ich bin sehr froh, und ich sage das immer wieder, dass wir eine gesangsstarke Gemeinde sind. Am Sonntag merkt man das insbesondere, auch heute. Aber manchmal sehe ich und ich beobachte es auch, dass Geschwister einfach da sitzen und versuchen oder ihre Lippen einfach nur leicht mitbewegen. Wieso? Wieso? Haben wir keinen Grund, Gott zu loben? Haben wir keinen Grund, Gott zu jauchzen? Ich meine, das ist eine Aufforderung. Aber ich muss doch nicht aufgefordert werden, einem Gott zu loben, der so gut und gnädig zu mir ist und der zu fürchten ist. Wir sollten diese Aufforderung ernst nehmen, und Asaf begründet dann auch noch, wieso wir unserem Gott jauchzen und jubeln sollen. Erhebt Gesang und lasst das Tamburin ertönen, die liebliche Laute samt der Harfe, stoßt am Neumond in die Posaune, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Dies ist zunächst, bevor er es begründet, Entschuldigung, beschreibt er, wie genau wir Gott nun anbeten sollen. Und zwar nicht nur mit unseren Stimmen, nicht nur mit unseren Emotionen, sondern auch mit Instrumenten. Mit Musikinstrumenten soll Gott gelobt werden. Und zwar auch am Neumond und am Vollmond. Diese beiden Tage, der Neumond und der Vollmond, waren beides Festtage, welche das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten erinnern sollte. Der Neumond ist der 1. des 7. Monats. Dies soll ein Gedächtnis des Posaunenhalls sein, eine heilige Festversammlung laut 3. Mose 23, Vers 24. Und dann 15 Tage später, am Tag des Vollmonds, sollte dann das Laubhüttenfest gefeiert werden und eine weitere heilige Festversammlung einberufen werden. Asaf fordert Israel hier also primär dazu auf, an die große Erlösung aus Ägypten zu denken und Gott deswegen zu jubeln und zu jauchzen. Sollte das nicht auch für uns ein beständiger Grund sein, Gott zu loben und zu preisen für die große Errettung, die er uns in Jesus Christus gegeben hat? Er hat uns nicht nur aus Ägypten befreit, sondern er hat uns von dem Satan befreit. Sollten wir Gott nicht viel mehr jubeln und jauchzen? Genau darauf geht nämlich Asaf in den Versen 5 und 6 ein und begründet dann nochmals, wieso Israel Gott loben soll. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Er setzte es ein als Zeugnis in Josef, als er auszog gegen das Land Ägypten, wo ich eine Sprache hörte, die ich nicht kannte. Es war also eine Verordnung von Gott, eine Satzung von Gott an Israel. Und diese Satzung, dieses Gebot, das Gott Israel gegeben hat, dass sie am 1. und am 15. des 7. Monats Gott loben sollen und diese Festversammlung halten sollen, war ein Gebot. Es war eine Verordnung. Dieses Gebot und diese Verordnung setzte Gott ein, so sagt es Asaf hier, als Gott Israel aus dem Land Ägypten herauszog. An diesem Tag, an diesem Zeitpunkt gab er ihnen diese Verordnung. Haltet diese beiden Festtage ganz besonders in Erinnerung, um daran zu denken, was ich euch getan habe. Mit anderen Worten, Gott verordnete diese Feste, damit Israel niemals vergisst, was Gott für sie getan hat. Damit Israel immer wieder aufs Neue daran erinnert wird, was Gott ihnen getan hat. Auch uns als Gemeinde hat Gott eine Verordnung, ein ähnliches Gebot gegeben. Das Abendmahl. Das Abendmahl, dass wir immer wieder neu daran erinnert werden, was Gott uns in Christus getan hat. Dass wir nicht vergessen, was er für uns getan hat. Und das Schreckliche ist, obwohl es eine so große und so herrliche Erlösung ist, die man eigentlich nicht vergessen kann, würden wir sie vergessen, hätte Gott uns nicht das Abendmahl gegeben. Hätten wir nicht das Abendmahl, dann würden wir vergessen, was er für uns getan hat. So töricht sind wir Menschen. Und umso mehr sollten wir uns sehnsüchtig auf das Abendmahl freuen, um uns darauf vorzubereiten, immer wieder neu zu prüfen und daran erinnert zu werden, wie herrlich und wie groß dieses Erlösungswerk war. In den Versen 7 bis 8 geht Asaf dann auf diese wunderbare Erlösung Israels ein und sagt: Ich befreite seine Schulter von der Last. Seine Hände entkamen dem Tragkorb. In der Bedrängnis riefst du und ich befreite dich. Ich antwortete dir in des Donners Hülle. Ich prüfte dich an den Wassern von Meriba. Also hier beschreibt Asaf, dass Israel wie ein Packesel für die Ägypter Lasten auf seinen Schultern tragen musste. Ton und Ziegel mussten sie von einem zum anderen Ort in ihren Tragkörben tragen. Also die Last auf dem Rücken und vorne der Tragkorb und das Tag ein und Tag aus unter der Hitze am Tag und unter den Peitschenhieben der Ägypter. Israel verschmachtete unter dieser tyrannischen Knechtschaft und in dieser Tyrannei und in diesem Elend, da riefen sie in ihrer Verzweiflung zu Gott um Hilfe und Gott antwortete, er befreit sein Volk und zwar, so sagt es Asaf hier, in des Donners Hülle. Also er kam nicht einfach nur und hat sein Volk irgendwie sanft geholt, er kam im Zorn, er kam im Gewitter, er kam in einer Wolke. Als Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hatte bis zum Roten Meer, da kam Gott zwischen Israel und den Ägyptern in einer Wolkensäule und er ließ Israel durch das Rote Meer ziehen und dann ging er weg mit seiner Wolkensäule und die Ägypter gingen in das Rote Meer und wurden alle ertränkt. Gott hüllte sich mit seinem Zorn in einer Gewitterwolke und vernichtete die Feinde Israels erbarmungslos. Nun, auch wir waren versklavt, auch wir waren gekettet, auch wir hatten Tragkörbe und waren gekettet an diese Tragkörbe. Auch wir hatten Lasten auf unseren Rücken, wir waren gebunden, wir waren Sklaven der Sünde und diese Dinge haben uns verknechtet und wir lebten unter dieser tyrannischen Herrschaft unserer eigenen Sünde und des Satans. Paulus erklärt, dass wir unseren Wandel früher in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die übrigen. Epheser 2, Vers 3. Doch Gott hat uns erlöst. Er hat uns befreit von der Last, von unseren Schultern, von dem Tragkorb und zwar auch in einer Donnergewolke. Als Christus am Kreuz hing, da wurde es dunkel. Da goss Gott seinen Zorn über seinen Sohn aus, um uns von der Knechtschaft der Sünde und des Satans zu befreien. Genauso wie dieser Gedanke, den Asaf seinem Volk vermitteln will, sie dahin führen sollte, Gott zu jubeln und zu jauchzen, sollte dieser Gedanke dich und mich immer wieder aufs Neue dahin führen, zu jubeln und zu jauchzen. Nicht nur einmal in der Woche am Sonntag für 10 Minuten, sondern jeden Tag aufs Neue in deinem Kämmerlein. Wir sollen Gott jubeln, weil er uns mit Macht und mit starker Hand erlöst hat. Wir sollen ihm jauchzen und zurufen, weil er uns aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Doch obwohl Israel so eine Erlösung erfahren hat, musste Gott es ermahnen. Was uns zum zweiten Punkt führt. Israel wird von Gott ermahnt. Die Verse 9 bis 13. Zunächst fordert Gott sein Volk hier auf, aufmerksam auf ihn zu hören. Vers 9. Höre mein Volk, und ich will gegen dich zeugen. O Israel, wenn du mir gehorchtest. Als Israels Erlöser, als Israels Gott, aber auch als Israels Erlöser, der Israel nun aus Ägypten erlöst und zu seinem Eigentum gemacht hat, hat Gott nun das Recht, von ihnen Gehör und Gehorsam zu fordern. Höre, mein Volk, wenn du mir gehorchtest, also hören und gehorchen. Und sollte Israel auf Gottes unermessliche Wohltat und auf Gottes wunderbare Freundlichkeit nicht voller Freude und Willigkeit ihm Gehör und Gehorsam schenken? Ist es nicht eine selbstverständliche Reaktion, wenn wir darüber nachdenken, dass Israel in dieser geknechteten Sklaverei war und sie haben ja zu Gott geschrien und Gott hat ihnen offensichtlich geholfen? Und wäre es jetzt nicht das Natürlichste auf der ganzen Welt, wenn Israel sagen würde, wir hören auf dich und wir gehorchen und tun alles, was du uns sagst? Leider nicht. Denn Gott muss hier sagen, dass er gegen sein Volk zeugen muss, also sie ermahnen muss. Und auch das Wort wenn, wenn es hier heißt, o Israel, wenn du mir gehorchtest, zeigt, dass sie ihm nicht gehorchten. Geschwister, als Volk Gottes hat Gott uns erlöst. Mit dem Ziel, dass wir nun als Volk Gottes ihm unser Gehör schenken und ihm gehorchen. In Anbetracht seiner Wohltaten gegenüber uns sollte dies selbstverständlich für uns sein. Oder wie Paulus es sagt, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Römer 6, 17 bis 18. Wir sind von Herzen gehorsam geworden. Nicht, weil wir so klug waren, sondern weil Gott unsere Herzen zu ihm geneigt hat. Aber nun sind wir Kinder des Gehorsams. Das heißt, jetzt wollen wir tun, was Gott sagt. Wir wollen ihm gehorchen, um der Welt zu zeigen, dass wir sein Volk sind. Als Christen sollten wir tatsächlich dafür bekannt sein, wir sollten dafür bekannt sein, unserem Gott zu gehorchen. Seinem Wort nicht zu zweifeln, sondern seinem Wort zu gehorchen. Wenn wir dies nicht tun, wenn wir Gott nicht gehorchen, wenn wir ihm nicht unser Gehör schenken, dann müssen wir wie Israel hier von Gott ermahnt werden. Dann muss Gott gegen dich und mich zeugen, so wie er es hier tut. Ich zeuge gegen dich. In dieser Ermahnung erinnert Gott Israel zunächst nochmals daran, was er ihnen getan hat, bevor er sie dann konkret ermahnt. Er sagt hier weiter, ab Vers 10, es soll kein fremder Gott unter dir sein und du sollst dich nicht vor einem Gott des Auslands bücken. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Das ist das erste Gebot, das Gott seinem Volk gab, als er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich erlöst, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und daran erinnert Asaf sein Volk hier erneut. Und schaut, Gott fordert von Israel hier nicht nur, dass sie sich vor keinem anderen Gott niederbeugen sollen. Er fordert von ihnen auch, ihren Mund weit zu öffnen, damit er ihn füllen kann. Mit anderen Worten, Gott fordert nicht nur Anbetung und Gehorsam, sondern Gott bietet auch Segen und Erfüllung im Überfluss. Oder wie es Benedikt Peters sagt, hier folgt nicht eine Forderung, sondern eine Verheißung. Etwas, das nicht zur Ordnung des Gesetzes, sondern zur Ordnung der Gnade gehört. Also mit anderen Worten, Gott hat nicht nur gesagt, ihr müsst mir gehorchen und ihr dürft keine anderen Götter neben mir haben und ihr müsst stur tun, was ich sage. Sondern er sagt, gehorcht mir, betet mich an, öffnet euren Mund und ich werde euch Segen im Überfluss geben, dass ihr gar nicht mehr wisst, wohin mit diesem Segen. Das ist eine Verheißung. Und weil Israel in der Befreiung aus Ägypten bereits erlebte und erfahren hat, wie groß, wie mächtig und wie stark Gott ist, sollten sie hier wieder ermutigt werden, weiterhin darüber hinaus, wenn sie in das verheißene Land kommen, ihren Mund zu öffnen und weiterhin Großes von Gott zu erwarten. Sie waren doch in der Sklaverei und sie haben doch zu Gott geschrien, sie haben doch ihren Mund geöffnet und Gott hat doch gezeigt, dass sie ihren Mund füllen will. Und tut es weiterhin, überall, wo ich euch führe, öffnet euren Mund und ich will ihn füllen. Sie sollten Großes von Gott erbeten. Sie sollten Unmögliches von Gott erwarten und er würde ihren Mund füllen. Er würde geben, worum sie bitten. Sollten wir im neuen Bund nicht viel, viel mehr wie Israel damals ermutigt werden, unseren Mund zu füllen, wenn Gott uns in Christus das Herrlichste und Schönste des ganzen Himmels gegeben hat? Seinen einzigen geliebten Sohn? Es ist nicht das, was Paulus uns in Römer 8 sagen will. Wenn Gott uns Jesus gegeben hat, wird er uns in ihm nicht auch alles andere geben, was wir brauchen? Wieso öffnen wir unseren Mund nicht? Wieso erwarten wir nicht noch Großes von Gott, wenn er doch schon alles gegeben hat? Meinen wir, dass er uns nicht noch mehr geben will oder kann? Meinst du, die Sünde, mit der du kämpfst, ist zu groß für Gott, um sie zu vernichten? Wieso tust du deinen Mund nicht weit auf und erwartest von dem allmächtigen Gott, dass er dir hilft und diese Sünde wegnimmt? Meinst du, die Gottlosigkeit in unserem Land ist zu verdorben, als dass Gott hier nicht eingreifen könnte und eine Erweckung schenken könnte? Meinst du, die Situation auf deiner Arbeit oder mit deinen Kindern oder in der Schule oder wo auch immer du dich befindest, ist zu hoffnungslos, als dass Gott nicht eingreifen könnte? Wieso versuchen wir nicht einfach, das zu tun, was Gott hier sagt und unseren Mund zu öffnen? Zu erwarten, dass Gott Großes tut, zu erwarten, dass Gott eingreift, zu erwarten, dass Gott um seines Namens willen Großes in unserer Mitte tut. Nun, Gott muss hier an dieser Stelle in Bezug auf Israel beklagen, dass sie dieser Bestimmung nicht nachgekommen sind. Sie haben leider fremde Götter angebetet. Sie haben leider ihr Mund nicht weit geöffnet. Und deswegen muss er sie in den Versen 12 bis 13 ermahnen und sagen, aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Und ich gab sie der Verstocktheit ihres Herzens hin. Sie wandelten nach ihren Plänen. Wie tragisch sind denn diese Worte in Anbetracht dessen, was Gott für Israel getan hat. Stellen wir uns einen König vor, der einen armen, verhungerten, halbtoten, obdachlosen Bettler aufnimmt, der ihm Speise, Kleidung, Wohnung schenkt, ihn wiederherstellt und ihm alles gibt, was er braucht, um zu leben. Und zudem versichert dieser König diesem Bettler noch darüber hinaus und sagt zu ihm, schau mal, ich habe dir all das gegeben, aber komm jederzeit zu mir und frag mich und bitte mich um was auch immer du willst und ich werde dir alles geben. Unter einer Bedingung. Ich will, dass du mich als dein König ehrst. Und ich will, dass du gemäß den königlichen Gesetzen in diesem Land lebst. Und dann kannst du von mir bitten, was du willst, und ich werde es dir geben. Und dieser Bettler sagt, interessiert mich nicht. Das ist genau das, was Israel hier tat. Der König der Könige hat dieses halbtote Volk, dieses verhungerte Volk, dieses arme Volk erlöst, hat ihnen Kleidung und Nahrung gegeben, hat sich selbst ihnen gegeben und hat gesagt, tu deinen Mund auf und ich will ihn füllen Und sie sagen, nein, danke. Sie haben nicht auf meine Stimme gehört, sagt Gott. Es hat ihnen sie nicht interessiert, was ich ihnen gesagt habe. Sie sind nicht willig gegen mich gewesen. Und dann gab ich sie der Verstocktheit ihres Herzens hin. Sie wandelten nach ihren eigenen Plänen. Das ist der Punkt, wieso unser Land aktuell hingegeben wird. In der Verstocktheit ihres Herzens, weil sie nicht willig gegen Gott gewesen sind. Weil sie nicht interessiert, was Gott ihnen zu sagen hat. Geschwister, wie sieht es bei uns aus? Sind wir willig gegen Gott? Sind wir ihm gehorsam? Sind wir uns dessen bewusst, was er für uns getan hat? Wandeln wir nach seinem Willen? Oder ist es uns oft völlig egal? Wisst ihr, dort, wo wir Gott nicht die Ehre, die Anbetung, die Achtung, den Gehorsam entgegenbringen, den er verdient und den er fordert, brauchen wir uns nicht wundern, wenn er uns nicht segnet. Das ist das, was wir im dritten Punkt betrachten wollen. Israel beraubte sich selbst den Segen. Es war nicht Gott, der gesagt hat, ich will euch nicht segnen, sondern es war Israel, der Gott dazu veranlasst hat, sie nicht zu segnen. Das ist der dritte Punkt. Israel würde von Gott gesegnet werden. Die Verse 14 bis 17. Hier in Vers 14, da sehen wir die Emotionen Gottes, wie sehr er sich für Israel gewünscht hätte, dass sie ihm gehorsam wären, damit er sie segnet. Oh, dieses Wort oh kommt schon zum zweiten Mal vor. Oh, dass mein Volk auf mich gehört hätte, dass Israel auf meinen Wegen gewandelt wäre. Es ist der Wunsch Gottes, er würde es sich so sehr wünschen für sie, dass sie es doch getan hätten. Wie sehr hätte es sich Gott für Israel gewünscht, dass sie auf ihn gehört hätten. Wie sehr sehnte sich Gott danach, dass sein Volk auf ihn hört, damit er sie segnet. Damit er ihnen die Segnungen, die für sie bereit lagen, wirklich auch aushändigen könnte. Sehen wir, wenn wir den Segen Gottes nicht empfangen, dann liegt es nicht daran, dass Gott nicht willig ist zu segnen, sondern dann liegt es daran, dass wir ihn daran hindern, uns zu segnen. Meistens liegt es daran, dass wir uns selbst den Segen Gottes berauben, weil wir seiner Stimme nicht gehorchen. Aber hier sehen wir, an diesen Worten sehen wir tatsächlich, dass es Gott wirklich leid tut, dass er sein Volk nicht segnen kann, obwohl er es gerne würde. Es erinnert uns an das klagende Wort von Jesus über Jerusalem. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest, und wenigstens an diesem, deinem Tag, als er eingezogen ist nach Jerusalem, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Lukas 19, 41 bis 42. Hier sehen wir das Herz Gottes in Jesus Christus. Er wollte Israel segnen. Er wollte ihnen den Himmel auf Erden bringen. Sie haben es nicht erkannt. Und Jesus weinte über sie. Gott bietet seine Gnade. Er bietet seinen Segen. Er bietet seine Hilfe an. Doch wenn wir ihm nicht gehorchen, wenn wir ihm nicht Ehrerbietung entgegenbringen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn er sich uns entzieht. Schaut mal, hätte Israel auf Gott gehört, Vers 15, bald hätte ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gegen ihre Bedränger gewendet. Das wäre eines der Segnungen, hätte Israel gehorcht. Aber die Feinde, die gegen Israel herangezogen waren, haben Israel überwältigt, weil sie nicht gehorsam waren. Wenn sie gehorsam wären, würden die Feinde sie nicht überwältigen. Im Gegenteil, dann würde Gott die Feinde niederbeugen. Oder Campbell Morgan schreibt hierzu, Niederlagen im Volk Gottes rühren immer daher, dass es vom Herrn gewichen ist. Feinde, die uns angreifen, sind machtlos gegen den Herrn. Überwinden sie uns dann nur, weil wir uns von ihm entfernt haben. Das Gleiche mit Sünde. Ich weiß, dass es gewisse Sünden gibt, mit denen man oft und lange zu kämpfen hat, obwohl man dem Herrn treu ist, obwohl man dem Herrn gehorsam ist. Manchmal dienen diese Sünden uns zu demütigen und uns zu züchtigen. Aber manchmal, und da muss jeder sich selbst prüfen, schaffen wir es nicht, Sünden zu überwinden. Wieso? Weil wir Gott nicht gehorsam sind. Weil es uns egal ist, was er sagt. Und diese Feinde überwältigen uns, weil wir Gott nicht gehorsam sind. Oder hätte Israel auf Gott gehört, Vers 16, die Hasser des Herrn hätten sich ihm mit Schmeichelei unterworfen und ihre Zeit wäre ewig gewesen. Also wenn Israel gehorsam gewesen wäre, dann würden die Völker und die Menschen, die Gott gehasst haben, ihm und auch seinem Volk Schmeichelei entgegenbringen. Auch wenn es vielleicht geheuchelt wäre, aber sie würden sich unterwerfen dem Volk Gottes. Sie würden sich unterwerfen Gott. Und zwar auf ewig, es wäre ein ewiges Reich gewesen. Doch was erlebte Israel? Spott und Hohn von den Hassern Gottes. Wieso? Weil sie Gott nicht gehorsam waren. Oder hätte Israel auf Gott gehört, Vers 17, mit dem Fett des Weizens hätte er es gespeist und mit Honig aus dem Felsen hätte ich dich gesättigt. Gott hätte Israel in aller Ewigkeit irdisch mit all dem Fetten dieser Erde versorgt. Es wäre kein Mangel für Israel gewesen. Kurz gesagt, hätte Israel auf ihren Gott gehört, würde Gott dafür sorgen, dass alle ihre Feinde vernichtet würden, alle ihre Hasser ihnen dienen und die ganze Schöpfung ihnen untertan sein würde. Das ist der Segen, den Israel empfangen würde. Wären sie gehorsam, hätten sie keine anderen Götter neben ihm und würden sie ihren Mund beständig öffnen. Gott hätte Freude, seinen Segen auszugießen in Fülle. Doch diesen Segen beraubten sie sich selbst. Sich selbst. Weil sie nicht gehorsam waren. Sie hatten kein Gelingen gegen ihre Feinde. Hungersnöte kamen. Die Weizenernte blieb aus. Kein Honig mehr im Land. Keine Milch mehr im Land. Das Land, das von Milch und Honig trieft, war trocken. Weil Gott verschlossen hat. Weil sie nicht gehört haben. Geschwister, wir sind gerade im Epheserbrief und ich liebe diesen Brief, je mehr ich ihn studiere und lese. Aber wir haben bereits gelernt, dass wir in Christus gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern. Das heißt, wir sind bereits mit den Segnungen aller Segnungen Gottes gesegnet worden durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und durch Christus, in dem wir sein dürfen. Versteht mich nicht falsch, wir haben bereits den größten Segen, den man empfangen kann. Gleichzeitig glaube ich, dass auch wir als Christen, als Kinder Gottes, die wir nicht mehr von Gott abfallen können, die wir bereits gesegnet sind mit diesem Segen, auf dieser Erde zum Teil uns den Segen Gottes berauben, wenn wir ihm nicht gehorsam sind. Wenn wir den Geist Gottes dämpfen, wenn wir den Willen Gottes nicht tun, dann brauchen wir nicht glauben, dass Gott uns Gelingen schenkt. Der Psalmist sagt uns im Psalm 1, dass der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht trägt, der über das Wort Gottes nachsinnt Tag und Nacht. Wenn wir Gottes Wort kennen, wenn wir Gottes Wort studieren, wenn wir Gottes Wort leben, dann liegt Gottes Segen auf uns. Wenn wir dies aber nicht tun und uns egal ist, was Gott von uns fordert, dann sollten wir uns geistig prüfen, weil dann sind wir in einem sehr ungesunden Zustand. Wir sollten uns immer wieder neu prüfen. Wieso schaffe ich es nicht, diese oder jene Sünde zu töten? Wieso habe ich hier und dort Probleme? Wieso mangelt es mir an dem Segen Gottes? Liegt es vielleicht daran, dass ich ihm nicht gehorche? Lasst uns von diesen ermahnenden Worten Gottes an sein Volk lernen und auch uns ermahnen lassen. Lasst uns lernen, Gott zu jubeln und Gott zu jauchzen, für die Erlösung, die wir in Christus haben. Und lasst uns lernen, ihm zu gehorchen, nicht nur Hörer, sondern Täter seines Wortes zu sein. Und wenn wir sein Wort lesen oder eine Predigt hören, wo Gott zu uns spricht, dass wir es umsetzen und lasst uns unseren Mund weit öffnen. Denn er will ihn füllen. Er will uns geben im Überfluss, damit wir von ihm gesegnet sind, damit wir Feinde besiegen, damit sich die Hasser Gottes schmeichelnd unter ihn beugen und damit er uns mit allem Guten dieser Erde und der zukünftigen Welt segnen kann. Amen.